sind so Kleinigkeiten, aber ich denke, dass jeder Mensch, der auch im Sterben liegt, es verdient hat, in einem Krankenhaus visitiert zu werden und dass man nicht einfach sagt, der oder die schlaft eh, sondern dass man hingeht und sich einen Eindruck macht.
Hallo und herzlich willkommen zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativcare in Österreich. Ich bin Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Und neben mir sitzt Eva, Professorin für Palliativmedizin. Hallo Eva.
Hallo Lea. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber wir teilen nach wie vor eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliative Care zu sprechen.
Und heute haben wir uns gedacht, dass wir ein bisschen Revue passieren lassen, was im letzten Jahr oder in den letzten eineinhalb Jahren so passiert ist, weil ich war ja jetzt ein bisschen weg vom Fenster durch meine Karenz und haben wir gedacht, ich lasse mir von dir, Eva, ein Update geben, was es so sich getan hat in der Palliativ-Care-Welt im AKH oder auch rundherum.
Ja, sehr, sehr gerne. Also es ist ja so, meine erste Frage an dich wäre, ich sende ja einmal in der Woche über meine Sekretärin, die beste aller Sekretärinnen im Übrigen an dieser Stelle, muss wirklich mal gesagt werden, eine sogenannte palliative Perle aus. Das ist manchmal ist es ein Paper, manchmal ist es ein Video oder irgendwas Künstlerisches, Philosophisches, je nachdem, was mir so einfällt. Und jetzt meine Frage an dich, du darfst ruhig ehrlich antworten, hattest du Zeit in der Karenz überhaupt, dir das alles anzuschauen?
Nein.
Okay.
Also ich habe wirklich sehr, sehr lange gebraucht, bis ich überhaupt meine E-Mails wieder angeschaut habe.
Ist eh gut so.
Und das war es dann auch meistens schon. Also ich habe mir manchmal Podcasts angehört beim Spazierengehen oder ja, Videos habe ich eigentlich gar keine. Und das, ich glaube, eines meiner Highlights oder wahrscheinlich auch eurer Highlights war dieser Filmdreh bei uns auf der Station. Den habe ich mir auch erst ein paar Monate später, nachdem er veröffentlicht wurde, angeschaut. Also
ich finde auch den Titel so schön von der Kreuz- und Quer-Dokumentation, was vom Leben bleibt, weil ich finde, die Titel sind ja alle schon so ein bisschen, manchmal so ein bisschen abgelutscht und wir sagen ja immer wieder, bitte weg mit den Händen, bitte weg mit den Sonnenblumen und mit dem Steg ins Jenseits, also mit dem Palliativ-Kitsch. Aber dieser Film ist so authentisch geworden und was ich wirklich interessant gefunden habe, ist, dass wir gefragt wurden, ob wir das nur gespielt haben, dass wir uns zu den Patientinnen und Patienten ans Bett setzen oder dass wir unsere Sozialvisite machen. Das bedeutet, die Berufsgruppen, die an unserer Abteilung arbeiten, sitzen jeden Dienstagnachmittag zusammen, alle zusammen, also wir sitzen zusammen und besprechen die Menschen, die wir betreuen, durch, so einen nach dem anderen, aus unterschiedlichen Perspektiven. Und wir wurden wirklich gefragt, ob wir das nur für diesen Filmdreh gespielt haben, was ich schon sehr interessant finde, weil das offensichtlich doch noch nicht so verbreitet ist, das zu machen, außer wahrscheinlich im Bereich der Psychiatrie oder im psychosozialen Bereich. Und da, glaube ich, macht man das schon, aber sonst ist es eher Pflege, Ärztinnen, Ärzte, denke ich.
Getrennt quasi, ja.
Ja. Also die beiden Berufsgruppen sind schon miteinander verbunden, aber die anderen, so, Sozialarbeit, ja. Psychologie, Psychotherapie, Ernährungsberatung, die kommen alle, glaube ich, nur dann zu Wort, wenn sie irgendwie angefordert werden. Und das macht halt das Besondere aus. Und der Film war ja ganz schön lang, 45 Minuten.
Ja, es war eigentlich eine Doku, oder? Also aber es fühlt sich mehr an wie so ein Spielfilm fast.
Wir kommen so filmisch rüber. Also ich fand es wirklich beeindruckend. Ich habe auch über manche Menschen, mit denen wir schon lang zusammenarbeiten, durch diesen Film, sage ich schon wieder, durch diese Dokumentation, Dinge erfahren, die ich vorher nicht wusste. Also das war ein Highlight. Wir wurden auch sehr oft darauf angesprochen. Also großer Dank an den Stefan Ludwig, der uns da und sein Team natürlich, die uns da so lange begleitet haben.
Ja, und es bildet halt auch wirklich, also unsere Arbeitsrealität finde ich sehr gut ab. Also ich habe mich gleich wieder nach eineinhalb Jahren, wie ich den Film dann angeschaut habe, zurückversetzt gefühlt und mir gedacht, wow, jetzt weiß ich wieder, warum ich mein Baby alleine lasse oder alleine lasse, von meinem Baby mich lösen kann und wieder zurück auf die Station gehe zum Arbeiten. Also es hat wieder habe wieder verstanden, warum ich das machen will.
Es ist ein eigener Planet, finde ich. Das kann man schwer beschreiben. Deswegen ist ja auch unser Appell auch der österreichischen Palliativgesellschaft und vieler moderner Palliativeinheiten, dass es gut wäre, wenn so viele Menschen wie möglich eine Zeit lang bei einem Palliativteam mitarbeiten oder auch auf einer Palliativstation, wenn es die gibt, tätig also sind.
Fachpersonen.
ja, bitte nicht, dass jetzt jeder vorbeikommen kann. Ja, apropos, das können wir an der Stelle, glaube ich, auch mal sagen. Also wir haben immer wieder so Anfragen, kann ich mal einen Tag bei euch reinschnuppern? Also wir sind kein Zoo. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen grob, aber das ist den Leuten gegenüber, die wir betreuen, pietätlos, wenn da wer mal so die Nase reinsteckt. Außerdem, wenn das dann ein Tag ist, wo vielleicht manche Dinge aus dem Ruder laufen, dann kriegt man einen falschen Eindruck. Also mindestens eine Woche gilt für Formulaturen, gilt für Hospitationen, gilt für Praktika etc. Das ist zumindest bei uns so Hausregeln und davon würde ich auch nicht abweichen.
Das ist lustigerweise, fällt mir gerade ein, im Kindergarten immer das Gleiche. Also wie wir Kindergarten anschauen waren, haben sie auch gesagt, in die Räume kann man nicht reinschauen, weil geht ja nicht, wir sind kein Zoo. Man kann nicht einfach jeden Tag den 10 Kindern beim Spielen zuschauen. Weil
den Kindern die ist ja ganz relativ verwirrt. Wurscht. Die wollen ein schönes Spielzeug, ob das jetzt da drinnen so und so ausschaut. Natürlich wollen viele Eltern wollen einen Garten haben und stellen sich das natürlich so vor, dass man das so aussucht, wie man ein Haus baut. Aber ich glaube, das Wichtigste ist immer die Community, so wie bei uns auch. Also die Menschen machen den Betrieb und ich bin so stolz, ich bin wirklich so stolz auf dieses Team, das wir da haben und das über Jahre gewachsen ist und wo man immer wieder so viel lernen kann durch die unterschiedlichen Perspektiven, wenn man sich da nicht gleich gekränkt fühlt, dass einem mal jemand widerspricht. Das ist vielleicht in der Medizin generell was wir wieder mehr brauchen, dass wir nicht sofort, wenn jemand sagt, ich sehe das anders, drei Tage lang beleidigt sind.
Ja.
Das, finde ich, lernt man sehr gut. Was vielleicht die Kehrseite ist, dass wir manchmal ein bisschen überredselig sind. Also für den Podcast ist das natürlich gut. Aber manchmal habe ich schon das Gefühl, so jetzt müssen wir mal einen Punkt machen und wo ist jetzt die Message? Also irgendwann muss man auch ganz konkret zu einer Entscheidungsfindung kommen und Palliative Care ist sehr handlungsorientiert und sehr zielorientiert. Und ich habe was sehr Schönes gehört auf den Sylter Palliativtagen. Leider war ich nicht live dort, aber online dabei und das war wirklich toll. Da kam in einem Vortrag vor, man sollte den Patienten im Menschen sehen und den Menschen im Patienten sehen. Klingt so einfach, aber ich glaube, wenn man das beides kombiniert, dann hat man viele Möglichkeiten. Ja, was wolltest du jetzt hören? Du wolltest was hören.
Genau, ich habe mir die Perlen der letzten Monate angeschaut und ein paar Stichworte vielleicht rausgeschrieben. Also es ist jetzt natürlich Gott sei Dank in den letzten Jahren das Rad nicht ganz neu erfunden worden, aber viele Dinge sind halt immer noch wichtig oder jetzt noch wichtiger. Eins der Sachen ist immer die Patientenautonomie. Da hast du uns ein Paper, glaube ich, oder einen Artikel geschickt, Wahrung der Patientenautonomie am Lebensende, Sterbebegleitung zwischen Lebensschutz und Recht auf Selbstbestimmung. Ja, so ist das.
Naja, ich glaube, was in letzter Zeit ziemlich schwierig geworden ist, ist, dass die Leute sich überhaupt nicht mehr auskennen. Sterben zulassen, Sterbehilfe, ja, war es ja früher so, Ich mache Sterbehilfe, hat geheißen, ich begleite Leute beim Sterben. Mittlerweile wird unter Sterbehilfe ganz was anderes verstanden, eher der assistierte Suizid. Dann die letzte Hilfekurse, die es auch gibt für Bürgerinnen und Bürger, die so einen Kurs machen können. Ich glaube, es sind 4 Einheiten zu 45 Minuten, Letzte Hilfe Österreich.at. Und da kann man, also das gibt's, glaube ich, auch in Deutschland und nehme ich an, auch in der Schweiz. Ich glaube, es hat jemand, ein Deutscher, hat das, glaube ich, gegründet. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Jedenfalls ist es eine sehr gute Sache, dass Laien sich auch informieren können, was so wichtig ist am Lebensende und am Weg dorthin. Und ich glaube, auch das ist schon für viele missverständlich. Ja, was heißt jetzt eigentlich letzte Hilfe? Und da habe ich auch wieder einen sehr schönen Begriff gehört in der Medizinethik-Ausbildung der sogenannten Autonomieverliebtheit, dass man halt schon auch sehr schnell sagen kann, ja, das ist die Autonomie des Patienten, Aber du brauchst ja auch jemanden, wenn du schwer krank bist, der dir irgendwie Szenarien aufzeigt oder Szenarien mit dir durchbespricht, weil du kannst nicht so autonom sein, dass du völlig alleine alle Dinge so gut entscheiden kannst. Also ich glaube, das muss man schon auch mal ganz klar sagen, dass wir da eine sehr große Verpflichtung haben, auf die Menschen zuzugehen und zwar in meinen Augen adogmatisch und offen, und dass das schon die halbe Miete ist. Also da ist in dieser Arbeit viel, viel drinnen, was, glaube ich, relevant ist. Und das ist das, was die Leute dann überblättern und sagen, ich lese lieber was über Darmverschluss, weil das ist spannender. Oder über das neueste Mittel gegen Übelkeit und Erbrechen. Ich glaube aber, dass diese Dinge, diese ethischen Dinge und Aspekte extrem wichtig sind. Deswegen sagen wir auch immer, wenn wir in der Basisausbildung unterrichten, Ethik ist wie Klo gehen. Jeden Tag muss man, ob man will oder nicht, dran denken. Und man kommt nicht dran vorbei und es ist auch nicht delegierbar. Und das würden wir uns ja auch über Palliative Care wünschen, dass das auch nicht delegierbar ist. Ich meine, früher hat man die Leute zum Sterben auf den in den Krankenhäusern ins Bad geschoben. Da hat man gesagt, das ist sozusagen irgendein ein Ort, wo gestorben werden muss. Und darüber sind wir Gott sei Dank jetzt schon hinausgekommen. Was ist dir denn von diesen Perlen, also wenn du dann deine E-Mails aufarbeitest, ich kenne das sehr, sehr gut, ist dir da irgendwas vom Titel her jetzt hängen geblieben? Es interessiert mich immer sehr, worauf die Menschen eigentlich ansprechen, also eher so symptomorientierte Dinge oder eher philosophische Dinge oder bunt gemischt.
Also sehr lustig habe ich diese TADA-Methode gefunden, weil ich einfach so Akronyme immer mag. Das war das beim Delirium, wie man mit einem Delirium umgeht, weil das auch einfach ein Thema ist, das man im Nachtdienst ja häufig als junge Ärztin oder einfach als Nachtdienstteam, mit dem man häufig konfrontiert ist und weil man sich da eigentlich als erstes immer aus ärztlicher Sicht überlegt, welche Medikamente kann ich jetzt noch dazugeben. Und mit dieser TADA-Methode wirkt es ein bisschen managebarer oder aushaltbarer als nur Medikamente aufzuschreiben.
TADA heißt im Übrigen Tolerate, Anticipate, Don't Agitate. Das heißt, man soll die Menschen, auch wenn sie jetzt bettflüchtig sind, nicht sofort sagen, na, 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 wieder zurück, quasi in die Hapfen, wie man bei uns so schön sagt. Das heißt bei uns Bett. Sondern man soll so eine Runde um die Station spazieren oder das Pflegeheim, whatever, und die Leute dann wieder zurück ins Bett begleiten und sagen, wo geht denn die Reise hin? Und mit ihnen ruhig sprechen und nicht selber so in diese Aufregung verfallen. Andererseits, wenn ein hyperaktives Delir wirklich manifest ist, ich glaube, da kommt man damit dann auch nicht mehr weit. Also sind die Leute ja dann wirklich auch in Rage und teilweise gewalttätig und da muss man sich schon schützen, aber das ist von einem amerikanischen Geriater, wir können das auch verlinken, ein Video, das sehr hilfreich ist und ich kannte das ehrlich gesagt auch nicht und das hat mir gut gefallen, weil wir ja wissen, dass beim Delirium das nicht pharmakologische Management und die Prävention so wichtig ist, schon bevor die Menschen zum Beispiel in große Operationen reingehen, gewisse Dinge vorbereiten, Sehhilfe, Hörhilfe. Wir hatten ja auch schon Patienten, die das Gebiss vom Partner mitgebracht haben und nicht das eigene, also man glaubt nicht, was man so alles erlebt.
Voll, und da denke ich auch immer daran, weil du jetzt gerade das erzählt hast, dass man sie nicht quasi abhalten soll davon, dass sie in der Station herumspazieren. Ich war mal im Studium in einem Pflegeheim auf Praktikum und da gab's, also war es auf der Demenzstation so, dass es Bushaltestellen gab und also die waren so aufgebaut, dass dann nicht die Leute im Kreis gehen können, dann können sie kurz beim Bus sitzen, warten, bis der Bus endlich kommt und dann können sie halt wieder die nächste Runde. Also die konnten da viele Kreise drehen und dann gab es halt eben Orte, die sie von früher oder von der Außenwelt, sage ich jetzt mal, kannten, damit man sie dann eben in ihrem Tun nicht ständig unterbrechen muss, wenn sie einen wichtigen Weg hatten.
Und singen können sie auch, habe ich gelernt, dass die alten Texte noch da sind, zum Beispiel Stille Nacht oder so, so Lieder aus der Kindheit, die man halt kennt, dass die Menschen, die schon sehr, sehr schwere, ausgeprägte Formen der Demenz haben, trotzdem mitsingen können bei diesen alten Liedertexten, weil er so tief in uns gespeichert ist.
Das ist echt schön. Dann ist mir noch eines ins Auge gesprungen. Das war so ein Link, glaube ich, hast du uns geschickt, zu einer Seite Kommunikation ohne Worte.
Ja, das genau. Das
fand ich auch spannend.
Das ist die Frau Dr. Astrid Steinmetz, die das macht, Kommunikation ohne Worte. Das ist richtig, richtig toll. Da kann man auch sehr viel lernen, wenn man zum Beispiel auf LinkedIn ist, kann man ihr folgen. Und da gibt es unglaublich praxisnahe Anleitungen, wie man mit gewissen Situationen umgehen kann. Weil ich finde, wir sind ja eher so bubbly persons, oder im Bereich Palliative Care. Und wenn jemand nicht sprechen kann oder sich nicht mit uns verständigen kann, tun wir uns nicht immer so leicht. Und es gibt aber ganz viele Menschen, die sich über Sprache nicht mehr ausdrücken können. Und ich glaube, dass wir das auch in der Ausbildung viel zu wenig lernen.
Also das sind so Körpersprachtrainings, oder? Dass man dann, also für Menschen in der Gesundheitsbranche, damit man dann eben lernen kann, welche Gesten man wie machen kann oder welche Berührungen man macht in unterschiedlichen Situationen, um ja, Kontakt aufzubauen und zu kommunizieren, auch wenn man nicht spricht. Ich meine, ich denke da immer an den Urlaub, da kommuniziert man ja auch oft mit Händen und Füßen sozusagen, damit man...
Ja, und es geht auch immer irgendwie.
...was bestellt, aber das ist vielleicht ein anderes Setting. Aber auf jeden Fall sehr spannend sowas.
Die eigenen blinden Flecken, glaube ich, sind auch extrem wichtig. Gerade wenn man sagt, das ist nicht so meine Stärke, mit Menschen zu kommunizieren, mit denen ich nicht im klassischen Sinne kommunizieren kann, glaube ich, sollten wir uns auch da mehr fortbilden. Und wir verwehren uns ja auch dagegen zu sagen, jemand ist nicht ansprechbar. Wir sagen immer, ansprechen kannst du jeden. Es kommt halt nicht immer was zurück. Aber es hat eigentlich jeder Mensch verdient, auch ein Mensch, der im Sterben liegt, dass man ihm was ins Ohr sagt. Immer reinschreien sollte man halt nicht, um jemanden nicht nervös zu machen. Außer die Person hört sehr schlecht, dann muss man wiederum auch lauter sprechen. Es sind so Kleinigkeiten, aber ich denke, dass jeder Mensch, der auch im Sterben liegt, es verdient hat, in einem Krankenhaus visitiert zu werden und dass man nicht einfach sagt, der oder die schlaft eh, sondern dass man hingeht und sich einen Eindruck macht. Ich glaube, dass da doch die Pflegepersonen uns sehr viel voraus haben, was das betrifft. Und deswegen treten wir auch immer dafür ein bei unseren Vorträgen, dass das auch eine ärztliche Tätigkeit ist. Du hast das doch in Great Britain gelernt, oder? Das Diagnose Dying, dass man das auch erkennen muss, dass jemand im Sterben liegt.
Und dass man es dann eben ausspricht im Team und dann mit den An- und Zugehörigen anspricht.
Ich wurde übrigens letztens gefragt, was heißt denn Zugehörige, An- und Zugehörige? Und dann habe ich gesagt, ja, es gibt die Karma-Familie und es gibt die Dharma-Familie im Buddhismus. Also die Karma-Familie ist die, in die du hineingeboren wirst. Wenn du Glück hast, passt, wenn du Pech hast, nicht. Oder meistens so eine Mischung aus beidem. Und die Dharma-Familie, das sind dann die du dir aussuchst. Ja. Deine Freunde, deine Gemeinschaft.
So wie jetzt man sagen würde, die Chosen Family.
Genau, genau. Und deswegen sagen wir halt immer An- und Zugehörige, weil wir sagen, es gibt ja nicht immer nur die Blutsverwandtschaft, sondern ganz häufig gibt's andere Menschen, die sehr, sehr wichtig sind für die Leute am Ende des Lebens. Ja, da wird ja das auch einmal erklärt haben, unsere vielen Sprachneurosen. Und dann wollte ich dich noch fragen, was du eigentlich dazu sagst, dass man immer wieder sagt, ein Patient schlägt wo auf. Was heißt das bitte?
Das ist schwierig, ja. Das ist, ich weiß nicht, ich stelle mir da immer dann vor, dass die Rettung jemanden auf einer Trage nimmt und einfach hinwirft. So klingt das.
Also jetzt hat doch gerade ein Meteorit irgendwo eingeschlagen in einem deutschen Hausdach. So stelle ich mir das vor, ein Meteorit, der schlägt auf der Erde auf. Der
schlägt ein, ja.
Aber schlägt ein, schlägt auf. Ja, jedenfalls ist das absolut blöd, sowas zu sagen. Weg damit.
Das stimmt. Ja. Also dir, Eva, ist es immer sehr wichtig, dass wir richtig die richtige Wortwahl haben, was ja auch stimmt, dass man das darauf achten sollte, was man sagt.
Ja, man kann es natürlich auch übertreiben, aber solche Sachen wie Patientengut, da gibt es ja diesen Schmäh, es heißt nicht Patientengut, sondern Patientenschlecht, wenn es dem Patienten so schlecht geht. Es ist ja keine Ware, ja, also das ist auch ein blödes Wort. Naja.
Ja, was mir auch eben gefallen hat, waren die vielen Jerry Pyle Podcasts, die du immer geschickt hast. Also da hat mir zum Beispiel die Uncertainty in Medicine sehr, sehr gefallen, weil eben, weil du auch vorher gesagt hast, es ist immer so schwarz-weiß und dann ist man 3 Tage lang beleidigt. Aber wenn es einfach, wenn man diese Unsicherheit auch lernt, damit umzugehen, also da geht es in dem Podcast um Strategien, die man im Studium zum Beispiel oder als Trainee, sagen sie halt, lernt oder in der Ausbildung einfach lernt, schon mit dieser Unsicherheit umzugehen, weil es eben, manchmal ist es so auf anderen Stationen, dass man zum Beispiel wissen will unbedingt, warum jetzt jemand sterbend ist und manchmal ist halt jemand einfach sterbend, aber man weiß halt nicht ganz hundertprozentig die Ursache, sondern einfach eine lange Krankengeschichte und eine lange Krankheitsdauer und man findet jetzt nicht ein CRP oder also einen Infektion als Fokus oder einen, weiß ich jetzt nicht, Herzinfarkt, ein Nierenversagen. Und dann halten das viele Menschen oft ganz schlecht aus, wie man damit umgeht, dass man eben nicht genau weiß, warum eine Situation gerade so ist.
Ja, oder es läuft alles parallel, so quasi, es könnte ja nochmal werden und dann läuft das Antibiotikum und dann läuft schon ein Perfuser mit einem Beruhigungsmittel und einem Schmerzmittel, alles gleichzeitig in alle Richtungen, parallel 12 Liter Sauerstoff und da ist dann gar nicht mehr klar, wo ist das Therapieziel. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, die Therapie selber ist ja nicht das Therapieziel, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so kriegt jemand Chemotherapie und das ist das Therapieziel, sondern das Therapieziel muss sein, dass diese Therapie einen Erfolg hat, der insgesamt die Situation verbessert. Und wenn man weiß, ein Mensch wird das Krankenhaus nicht mehr verlassen und dazu braucht man manchmal wirklich in erster Linie einen Hausverstand, dann muss man auch so ehrlich sein und das kommunizieren und nicht sozusagen sagen, hier läuft noch alles und wir schauen halt einmal, was dann am Ende dabei rauskommt, so wie wer nicht Lotto spielt, kann nicht gewinnen. Also das, finde ich, liegt schon in unserer Verantwortung. Und was ich beim Cherry Pie Podcast so toll finde, ist, dass die auch immer die Papers verlinken, die ja sehr, sehr gut sind, also hochrangig publiziert und dass sie auch wirklich praxisnahe Sachen ansprechen, so wie vor kurzem eine Folge über unilaterales DNR. Also DNR do not resuscitate. Wie ist es eigentlich, wenn man das vermerkt und die Menschen davon gar nichts wissen, dass sie nicht wiederbelebt werden? Jetzt kann man natürlich sagen, wenn aus medizinischer Sicht das Ganze nicht zielführend ist, nach bestem Wissen und Gewissen, ich finde nicht zielführend besser als sinnlos, weil sinnlos hat schon seine Wertung drinnen, dann müssen wir die Leute gar nicht drüber aufklären. Oder bei manchen kann man es auch gar nicht mehr, weil man nicht mit ihnen kommunizieren kann, weil sie vielleicht bewusstlos sind oder schon in einem Zustand, wo sie das gar nicht mehr wahrnehmen. Aber es fühlt sich trotzdem besser an, wenn man mit den Menschen drüber gesprochen hat. Und wenn die Menschen von selber sagen, so quasi, bitte lassen Sie mich in Ruhe und ich habe da das und jenes verfügt und was eh sehr selten ist. Und das fand ich auch gut, dass Sie das aufgegriffen haben. Also es ist wirklich ein wertvoller Podcast, immer wieder.
Ja, und was sich auch so getan hat, ich glaube, das war vielleicht, ich weiß es jetzt nicht genau, im letzten ERPC-Kongress ist so ein White Paper entstanden oder wurde geschrieben zum Thema palliative Rehabilitation. Das ist ja auch eine Sache, die jetzt immer mehr aufkommt, was ich wirklich super finde. Also wir haben ja auf unserer Station auch einen super motivierten Physiotherapeuten, der sehr viel auch mit seinem Palliativmaster Forschungsinteresse zeigt. Und,
ja. Und eine Physiotherapeutin und eine Ergotherapeutin.
Natürlich, genau.
Wir dürfen also niemanden vergessen.
Alle für die, ja, alle notwendigen Berufsgruppen für die Rehabilitation haben wir ja schon fast auf unserer Station. Aber ja, das kommt jetzt erst eher auf, oder? Also, dass man das...
Rehabilitare heißt wiederbefähigen, habe ich gelernt. Und im Gym vom St. Christopher's Hospice, also im St. Christopher's Hospice in London, gibt es ein großes Gym und das ist auch immer voll. Und jetzt würde man denken, was braucht es auf einer Palliativstation, ein Fitnessstudio, ja? Why not? Die Leute wollen sich auch bewegen, also manchmal wollen sie nicht so ganz, aber dann freuen sie sich doch, dass sie es getan haben. Und die Leute wollen auch aktiviert werden und die Leute wollen nicht ständig mit Trauermiene betan werden, sondern haben eigentlich eine große Freude dran, wenn ihr Tag einen gewissen Fixpunkt hat. Und ich glaube, dass bei uns die Physiotherapie so eine beliebte Berufsgruppe ist, weil die wirklich sagt, jetzt habe ich 20 Minuten für sie Zeit und die 20 Minuten gehören nur ihnen, nutzen wir sie, weil dann bin ich wieder weg.
Voll, und es ist ja auch immer dieses... ein Symptom, das fast alle oder viele unserer Patientinnen haben, Fatigue, haben wir auch schon mal besprochen, ist halt am besten, also diese chronische Müdigkeit, die man von so chronischen Erkrankungen oder Krebserkrankungen bekommt, da ist ja eine der besten Therapien oder der bewiesensten oder ja Therapien, dass man sich bewegt, am besten noch in der frischen Luft. Aber einfach, auch wenn es immer sich komisch anfühlt, jemanden, der sagt, ich bin so müde und so K.O. und es hilft gar nichts zu sagen, dann gehen Sie mal spazieren, weil das ist irgendwie kontraintuitiv, würde ich jetzt sagen, wenn man schon müde ist, will man sich ausruhen. Aber es ist eigentlich genau das Gegenteil eben der Fall, dass man sich eben...
My body says go, my brain says no. Das heißt oft, aber dann kann man dann trotzdem durch die Aktivierung was bewirken. Und es gibt ja diesen Spruch Tango statt Fango, weil viele sagen, bitte tun Sie mich lieber ein bisschen massieren. Das hätten wir alle gern, aber dann ist es doch gut, nach Hause zu gehen. Und du fährst ja lebensgefährlich. Es ist ja ein Wunder, dass du doch hier sitzt, zum Glück, mit dem Fahrrad durch Wien und wirst angefahren und verletzt und musst auf die Unfall. Also das ist wirklich auch gefährlich, gell, Sport?
Das stimmt, ja. Aber es tut gut und es ist ein guter Ausgleich. Nicht nur den Patientinnen tut es gut, auch mir. Und was mir auch gut tut und was ich auch in der Karenz gemacht habe, ist ins Museum gehen. Und da hast du uns auch einen Podcast geschickt, Art Museum-Based Medical Education, auch großartig.
Das müssen wir auch noch nachholen, weil wir haben das schon letztes Semester gesagt, dass wir ins Museum gehen werden und dann kann sich jeder ein Bild aussuchen. Also jeder soll an einen Menschen denken, den wir betreut haben und sich dann ein dazu passendes Bild aussuchen und darüber erzählen. Und das kann man auch umgekehrt machen. Man kann Patientinnen und Patienten auch ins Museum schicken und sagen, irgendein Thema vorgeben oder auch gar nichts vorgeben. Man kann einfach sagen, welches Bild passt zu ihrem Leben. Da kann man so viel machen und das ist so verbindend und außerdem tut es wirklich gut. Diese Räumlichkeiten, finde ich, die tun einfach gut.
Da gab es auch, ich glaube, es war von der New York Times, war so ein, so eine Serie, wo man jede Woche 10 Minuten ein bestimmtes Gemälde anschauen konnte. Das habe ich auch cool gefunden. Da hat man so.
Ja, es gibt es auf YouTube immer noch zum
10-Minute Art oder so.
Zum Nachhören und zum Lernen. Auch aus der National Gallery waren da einige Erklärungen.
Ja. Und da gibt es ja so viel zu lernen in einem Museum, medizinisch und darüber hinaus.
Man findet ja immer wieder was Neues. Je nach der eigenen Verfassung schaut man sich ja immer wieder was anderes an, je nach der eigenen Tagesverfassung. Ja. Deswegen, ja, das ist ein Projekt, das werden wir auf jeden Fall machen. Noch dieses Jahr. Das Jahr ist noch jung, wir haben noch Zeit.
Sehr schön. Ja, ich finde, das ist auch schon ein guter Abschluss, oder? Fällt dir noch was ein, was ich Großartiges verpasst habe?
Fällt immer noch was
natürlich, ja, das ist das Problem, gell?
Naja, wir könnten noch zuletzt als kleines Goodie diese Alibaba-Checkliste verlinken, der Österreichischen Gesellschaft für Somnologie, Schlafmedizin. Und da gibt es eine leitlinienkonforme Insomnie-Diagnostik und Therapie. Du bist ja noch in einem Alter, wo dich das nicht betrifft. Sei froh. Aber der Schlaf wird nicht besser mit den Jahren.
Nein, und auch mit den Kindern nicht.
Ja, die Kinder. Aber wenn dann die Kinder mal nicht mehr der Grund sind. Das ist jedenfalls wirklich spannend, finde ich, diese Checkliste. Und ja, so eine Mischung soll es ja sein aus praxisrelevanten Dingen und dann aber auch wieder aus Inspirationen.
Den Namen haben nicht wir verschuldet und auch nicht
unterstützt. Ja, stimmt. Das ist natürlich nicht mehr ganz modern. Aber es steht für irgendwas. Ich habe es mir noch nicht gemerkt. Wir können uns nicht jedes Kürzel merken beim Tatar.
Das ist der Schlafentzug, aber...
Das frage ich auch übrigens immer wieder, was heißt PCA-Pumpe, womit man ja jeden Tag konfrontiert ist. Also patientenkontrollierte Analgesie. Ich sage es jetzt nicht auf Englisch, sonst wird es peinlich. Aber das wissen auch viele nicht. Also viele Dinge, mit denen man täglich zu tun hat, sind einem gar nicht so bewusst. Ich habe lange nicht gewusst, was CLAT heißt bei uns. Dieses elektronische Ding, klinischer Auftrag. Voll, ich habe immer gedacht, das ist ein Eigenname, klinischer Auftrag.
Ich habe auch am Anfang nie gewusst, was Öl heißt.
Ja, das...
Organisationseinheitsleiter oder so. Ich habe mir immer gedacht, das ist irgendwie ein Schimpfwort für den Chef.
Ja, das wird es wahrscheinlich auch manchmal sein. Nein, Chefs sind immer super. Dein Chef ist nie dein Freund. Ja.
Na gut.
Jetzt müssen wir noch die Kurve kratzen, Lea.
Ja, ich würde mit deinem Ausblick abschließen, vielleicht auf den Palliativkongress in Graz. Der ist vom 23. bis 25. April.
Ich muss die Eröffnungsrede halten.
Ja, Wahnsinn.
Sie also dauert noch ein, 45
noch
Minuten.
Ein Grund mehr zu kommen.
So lang wie kreuz und quer.
Unter dem Motto Vielfalt verankern.
Ja.
Klingt ja auch schon mal sehr vielversprechend.
Juhu.
Und wir freuen uns schon drauf. Ja, und wir freuen uns auch immer über Fragen oder Anregungen. Schreibt uns gerne unter hochpalliativ@meduniwien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram. Vielen Dank. Tschüss, Baba.